Ich freue mich sehr, wieder bei euch zu sein, liebe Geschwister. Habe ich einen Text mitgebracht aus dem Neuen Testament, aus dem Epheserbrief Kapitel 1. Epheser Kapitel 1, Abvers 15. Darum, nachdem auch ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben, durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Eigentlich ein Text für eine Osterpredigt. Es geht in den Versen nachher um die Herrlichkeit der Auferstehung Christi, der zu Rechten Vaters der Herrlichkeit thront, wie es geschrieben steht, über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird. Der Vers 17 und die folgenden allerdings machen diesen Text zu einer wunderbaren Vorlage für eine Pfingstpredigt. Denn es geht, wie wir hier gelesen haben, um seine Kraft an uns, die wir glauben. Vers 19, und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben, durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Und das ist seit Pfingsten, als der Heilige Geist ausgegossen und die Gemeinde Christi geboren wurde, was Grundsätzliches ist, was für mich, für dich, für jeden von uns, wenn wir Jesus nachfolgen. 2. Timotheus 1,7, einer meiner Lieblingsverse aus dem Neuen Testament, lautet: Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Also, liebe Geschwister, die Kraft Gottes ist nicht nur Missionaren auf vorderster Front oder Wundernheiler vorbehalten, sie sollte also ein Wegbegleiter für jeden Christen sein. Genauso wie Liebe und Besonnenheit. Die Kraft Gottes in unserem Leben. Es ist irgendwie erstaunlich, wie wenig Gedanken wir uns um dieses Thema machen. Dabei ist spätestens für die Senioren unter uns, und ich gehöre dazu, mehr Kraft, ein hochaktuelles Thema. Ich bin sicher, wenn ich in Wächtersbach als Apotheker einen Vortrag anbieten würde darüber, mehr Kraft durch Vitamine und Aminosäuren, da wäre der Raum hier voll. Alle würden sich danach sehnen, mehr Kraft zu haben. Ich kann ein Lied davon singen, vor 3 Tagen ist mir ein Zahn gezogen worden und dann war ich nur noch zur Hälfte da. Bin nur so rumgeschlichen. Mehr Kraft. Aber wisst ihr, noch viel wichtiger als die körperliche Kraft, wonach wir uns so sehnen, ist Gottes Kraft in unserem Leben. Und ich denke, danach sehnen wir uns zu wenig. Wir kennen diese Bedeutung nicht. Es ist vielleicht, liebe Geschwister, ein Nebeneffekt der guten Grundlage, die wir haben als bibeltreue Gemeinde. Unsere Grundlage lautet: allein die Heilige Schrift als Basis und Autorität unseres Glaubens. Und zweitens die Gnade Gottes als alleiniger Faktor, Fundament und Errettung. Psalm 1 verdeutlicht das wie kaum sonst ein Wort aus der Schrift. Sondern der Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Das ist unser Selbstverständnis als frei bibeltreue Gemeinde, sola scriptura, gegründet auf dem ewigen, irrtumsfreien Wort Gottes. Deswegen werden wir hier keine politische Reden halten oder hören auch keine philosophischen Vorträge über Sein oder Nichtsein, sondern die Heilige Schrift wird verkündet. Zweitens, wir stehen auf der Grundlage der Gnade. Allein deine Gnade genügt. Römer 3, Vers 24. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Also, wir stehen glaubensmäßig auf der Grundlage der Heiligen Schrift und wir leben in der Gnade Christi. Preis den Herrn. Was fehlt uns noch? 1. Korinther 4, Vers 20. Das ist ein Schlüsselvers. 1. Korinther 4, Vers 20. Da sagte der Paulus, denn das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Mit Worten ist hier nicht das Wort Gottes gemeint, sondern unsere menschlichen Worte. Denn das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Dieser Bibelvers müsste uns alle umhauen. Die Kraft Gottes ist also ein ganz wichtiges Thema im Neuen Testament. Beispielsweise 1. Korinther 2, Vers 4. Da sagt Paulus, und mein Wort, meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern im Erweis des Geistes und der Kraft. Der Kraft. Wisst ihr, was überredende Worte sind? Ich habe mir diesen Anzug da gekauft. Es ist immer ein Problem für mich, wenn ich sowas kaufen will, es scheitert an meiner Elefantengröße. Ja? Da muss ich einfach nehmen, was ich bekomme. Und es gab nur noch diesen einen, der mir passte, und der Verkäufer war wirklich, hatte diese Kraft der Überzeugung. Er sagte nicht zu mir, das ist ein Polyesteranzug, hätte ich nie genommen, sondern das ist ein veganer Anzug. Den habe ich sofort genommen. Und Paulus sagt hier, ganz klar, auf das der Glaube steht, nicht auf. Und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten der Weisheit, so ist er nicht, damit so hat er nicht gearbeitet, sondern im Erweis des Geistes und der Kraft. Und 1. Korinther 2, 5, auf das der Glaube nicht stehen, auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Und zuletzt erwähnt, denn Gott, 2. Timotheus 1, 7, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und Besonnenheit. Und zuletzt ganz wichtig, 2. Timotheus 1, Vers 8, dieser Vers wird immer aktueller werden. 2. Timotheus 1, Vers 8, darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meine, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Leiden für Christus in der Kraft Gottes. Wenn es soweit wird, wenn es soweit sein wird, wir werden nicht alleine sein. Und vielleicht ist es halt ganz nah, wir wissen es nicht. In der letzten Frankfurter Allgemeinen Zeitung am Sonntag war ein Artikel da, in dem festgestellt wurde, Demokratie wäre zu schwach, um das Klima zu retten. Wir bräuchten eine Diktatur. Stand in der Zeitung. Gänsehaut, oder nicht? Sondern leide mit für das Evangelium, aber in der Kraft Gottes. Wir sind nicht alleine, liebe Geschwister. Wenn es rau wird, wird die Kraft Gottes bei uns sein. Denn das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Ein Beispiel zur Verdeutlichung. Ich fahre sehr gerne Rad durch den Wald. Und dann bin ich mal mit der besten Ehefrau der Allen durch den Wald geradelt. Und da werden wir überholt von zwei jungen Leuten. Da habe ich gedacht, wow, die Kraft der Jugend. Dann wurden wir nochmal überholt durch einem Pärchen. Dachte, wow, die Kraft der Liebe. Und dann wurden wir überholt, so wusch, einem richtig ganz dicken Menschen, oder viel dicker als ich. Ja? Und ich habe gedacht, meine Güte, woher nimmt er die Kraft dazu? Und meine Frau sagte, das ist ein E-Bike. Ja. Ja. Wisst ihr, wenn ein E-Bike erfunden wird, das die Kraft verdoppelt, sobald ich in die richtige Richtung fahre, aber die Kraft halbiert, wenn ich in die falsche Richtung fahre, das ist für mich Leben im Geist Gottes. Also ich hoffe, ich habe euch gewinnen können für die große Bedeutung der Kraft Gottes, der Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben als Jünger, als Nachfolger Jesu Christi. Und jetzt, mit frischer Aufmerksamkeit, schauen wir uns nochmal die Stelle in Epheser 1 an. Ab Vers 18. Epheser 1, ab Vers 18. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben, durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Wie groß ist denn diese Kraft, die uns verheißen ist? Überschwänglich groß. Also Paulus spricht nicht nur von der Kraft Gottes, er spricht ja auch nicht nur von der großen Kraft Gottes, er spricht in einem interessanten Superlativ von der überschwänglich großen Kraft Gottes. Ja? Also aus meinem Zahn gezogen wurden, wurde erstmal hier anästhesiert. Und da hat der Zahnarzt gesagt, naja, die Gaumenanästhesie will ich Ihnen ersparen. Und beim ersten daran zupfen habe ich losgeschrien. Dann hat er alles gefeuert, was zu feuern war, gesagt, mehr geht nicht. Ja. Dieser Ausdruck hier im Griechischen, die überschwänglich große Kraft an uns, mehr geht nicht. Diese gewaltige Kraft ist uns verheißen, liebe Geschwister. Das ist die größte Kraft, die es überhaupt gibt. Epheser 1 sagt weiter, dass diese Kraft wirksam war bei der Auferstehung Jesu Christi. Das heißt, die größte Kraftmanifestation auf der Erde war nicht die Atombomben Hiroshima und Nagasaki, war nicht irgendwelche Tsunamis, irgendwelche Taifune, irgendwelche Erdbeben, irgendwelche Vulkanausbrüche, sondern die Kraft Gottes, die wirksam war bei der Auferstehung Jesu Christi. Da war die ganze Armee der Finsternis da, und wenn sie es hätte verhindern können, sie hätten es verhindert. Es war aber nicht zu verhindern. Die Kraft Gottes, überschwänglich groß, seine Kraft an uns. Und liebe Geschwister, diese Kraft Gottes hat nicht immer eine positive Ausrichtung. Sie wird auch in solchen Bibelversen angesprochen, wo es sehr bedrohlich zugeht. Denn diese überschwängliche Kraft ist auch sehr zu fürchten. Lukas 12, Vers 5. Da sagt hier der Herr Jesus, ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der, nachdem er getötet hat, die Macht hat, die Kraft Gottes also, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den sollt ihr fürchten. Wisst ihr, wenn ich ein ganz klitzeklein bisschen politisch werden darf, Greta Thunberg, die neuzeitliche Ikone der Klima, sie sagt immer wieder, ich will, dass ihr Panik habt, dass ihr in Panik und Angst ausbrecht, dass ihr Angst verspürt. Und recht hat sie, aber mit der falschen Begründung. Denn das größte Problem für unseren Planeten ist nicht der Klimawandel, sondern die Sünde, liebe Geschwister. Von der Folgen der Sünde sollen wir Angst und Panik haben, denn das ist, was diesen Planeten zerstört. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nachdem er getötet hat, Macht hat, in die Höhle zu werfen. Ja, ich sage euch, den sollt ihr fürchten. Es zeigt die heutige Dekadenz. Die Welt hat immer mehr Angst, Panik, Hysterie von dem, was sie nicht zu fürchten bräuchte. Aber immer weniger Angst, Ehrfurcht, Respekt vor dem, vor dem sie jeden Grund hätten, ihn zu fürchten. Vor dem lebendigen Gott und seiner überschwänglich großen Kraft. Ja, es scheint so, als würde die Welt in ihrer Torheit es darauf anlegen, den Allmächtigen und seine Kraft zu reizen. herauszufordern. Gender Mainstreaming, Frühsexualisierung von kleinen Kindern, ja, die Jugendorganisation, eine Volkspartei, fordert Abtreibung bis zum Einsetzen der Wehen. Manchmal frage ich mich, wie lange es noch dauert, bis Gott seine Muskeln spielen lässt. Aber für uns, die wir Christus nachfolgen als Kontrastprogramm, ist diese Kraft ein Grund zu großer Freude. Epheser 1,19: Und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Analog, die Hand Gottes, eine biblische Umschreibung für die massive Kraft des Allmächtigen, wirkt sehr bedrohlich für den Gottlosen. Jesaja 43,13 geht es um die Hand Gottes als Symbol der Kraft. Auch künftig bin ich derselbe, sagt hier Gott, der Herr. Und niemand ist da, der aus meiner Hand erretten kann. Ich wirke, wer will es wenden? Die Hand Gottes als Sinnbild für unbändige Kraft. Aber zu uns, zu seinen Kindern, dieselbe mächtige Hand Gottes ist ein Symbol der absoluten Geborgenheit. Denn Jesus sagt in Johannes 10,28: Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden nimmer mehr umkommen und niemand wird sie mehr aus meiner Hand reißen. Seht ihr? Dieselbe Hand Gottes ein Grund zum Fürchten oder um sich unendlich geborgen zu fühlen. Und erlaube mir heute die persönliche Frage: Bist du auf der richtigen Seite? Was gilt für dich? Gilt für dich, und niemand ist da, der aus meiner Hand erretten kann? Oder, und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden nimmer mehr umkommen und niemand will sie aus meiner Hand reißen. Wenn aber das Zweite gilt, dann aber auch Epheser 1,19. Und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Also das Wort Gottes verspricht dir und mir große Kraft. Was ist damit gemeint? Vom Ergebnis her. Wie manifestiert sich diese Kraft? Wir denken vielleicht sofort an Krankenheilungen, an mächtigen Wunder, an Totenauferweckungen oder ähnliches. Und das möchte ich an dieser Stelle keineswegs kleinreden. Gott kann auch heute noch mächtige Wunder tun, wenn wir ihn bitten und das seinem Plan entspricht. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, heute gäbe es sowas nicht mehr. Und wir sollen ruhig Gott mehr zutrauen. Wenn wir krank sind, wenn wir bedrückt sind. Denn Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Psalm 77,15, da sagt der Psalmist: Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht, deine Kraft bewiesen unter den Völkern. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Wie sollen ihm nicht zutrauen? Meine Frau hat ein interessantes Erlebnis gehabt. Wir haben so eine Badezimmertür, mit Tücken. Manchmal blockiert das Schloss. Man schließt sich von innen ein und blockiert alles, man kommt nicht mehr raus. Man muss von außen mit Zange oder keine Ahnung da versuchen, das zu entblocken. Und einmal war sie ganz alleine zu Hause und hat sich eingeschlossen und bums, ging nichts mehr auf. Sie hat einfach zu Jesus gebetet: Herr, hilf mir, hier rauszukommen. Und sie merkte auf einmal, wie dieses Schloss von alleine sich dreht und aufgeht. Warum nicht? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern. Also wie gesagt, ich wäre der Erste, der für Kranke beten würde. Auch wenn das meine Existenz als Apotheker gefährden würde, wenn alle durchs Gebet geheilt werden würden. Manchmal tue ich das. Ich sage dem Patienten, den Schwerkranken, ich bete für sie. Denn irgendwie sollen wir anders als die Welt sein, selbst als Apotheker. Ja. Aber eins möchte ich feststellen: Solche Zeichen und Wunder sind nicht das tägliche Brot eines Christen. Selbst für den Apostel Paulus der viele Zeichen und Wunder zu Ehren Gottes gewirkt hat, sein Alltag war vielmehr ein anderer. Er schwebte nicht auf Wolke 7 der Wundertaten. 2. Korinther 6, Abvers 4 wird beschrieben, was sein Alltag war. 2. Korinther 6, Abvers 4. Da sagt er, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes. In großer Geduld, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen, im Wachen, im Fasten. Das war sein Alltag. Und ich denke, die überschwänglich große Kraft Gottes sollte uns gerade in meinem und deinem Alltag als Jünger des Herrn Jesus zu Überwindern machen. Das ist ein gutes Stichwort. Überwinden durch die Kraft Gottes. Überwinden durch die Kraft Gottes. Derselbe Paulus schreibt in Römer 8, 37, aber in dem Allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Siegreich in deinem Alltag als Christ durch die Kraft Gottes. Siegreich in deinem Alltag als Christ durch die Kraft Gottes, das ist das heutige Thema. Also drei Bereiche des christlichen Alltags würden mir einfallen. Drei Bereiche, wo der Herr ganz sicher möchte, dass du und ich durch seine überschwänglich große Kraft zu Überwinder werden. Erstens, Sünde. Ja, Sünde. Gewiss, wir leben in der Gnade. Und sündlos werden wir erst beim Herrn sein. Aber, liebe Geschwister, täuschen wir uns nicht. Sünde darf nicht über uns herrschen. Sünde darf uns nicht versklaven wie eine unüberwindbare Sucht. Sowas zu akzeptieren im Namen der Gnade, Schulterzucken meinen, wir leben sowieso in der Gnade, alles ist vergeben, das ist eine kraftlose Kapitulation. Römer 6, Vers 12 lehrt uns, so lasse nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leiste seinen Begierden keinen Gehorsam. Römer 6, Vers 14, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch. Die Kraft Gottes müsste in unserem Leben da sein, damit wir selbst im Kampf mit der Sünde zu Überwinder werden. Nicht zu Besiegten, nicht zu denen, die die weiße Fahne schon gehissen haben. Zweitens, Zeugnis für Christus. Jesus Christus sagt klar, was er von mir und von dir erwartet. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Pfingsten. Und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Eine klare Stoßrichtung der Kraft Gottes ist, uns zu befähigen, Zeugen Jesu Christi zu sein. Mit unseren Worten, aber vor allem mit unserem Leben. Wenn du schon seit vielen Jahren Christ bist, aber keiner in deiner Umgebung irgendwas positiv registriert, dann vielleicht lebst du an der Kraft Gottes vorbei. Mein Nachbar, das sind ein herrliches Ehepaar, persische Christen. Der Mann war Moslem und hatte unheimlich viel mit Jähzorn und Konzentrationsproblemen zu tun in seiner Familie und er war wirklich, mit dem war nicht gut Kirschen essen. Und dann hat er sich bekehrt. Und seine Familie wollte ihn hinausstoßen. Dann merkten sie aber, dass er ganz anders geworden war. Der konnte auf einmal zuhören. Der hat ein Herz, Mitleid. Der war entgegenkommend. Der war hilfsbereit. Der hat die Liebe gezeigt. All das durch die Kraft des Heiligen Geistes. Durch die überschwänglich große Kraft Gottes in seinem Leben. Und da haben sich erstmal alle seine Geschwister nach und nach bekehrt, einer nach dem anderen. Und dann zum Schluss seine Eltern. Zeugnis für Christus. Ein Zeuge Christi sein durch die Kraft Gottes. Das ist machbar. Das ist möglich. Das ist uns verheißen. Und drittens, diesen Punkt erwähne ich in aller Demut und ich fasse mich selber meine eigene Nase. Durch Gottes Kraft an Fechtungen, Widerstände, Trübsäle überwinden. 2. Timotheus 1,8. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich als sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Manchmal sind wir als Christen eine richtig tolle Erscheinung, wenn alles gut läuft. Aber sobald was schief läuft, was nicht erwartungsgemäß gut läuft, und da rede ich noch lange nicht von Leid und Verfolgung, dann gehen wir auf Tauchstation. Wie gesagt, in aller Demut, vielleicht, weil wir die Kraft Gottes nicht erkannt haben. Das waren nur drei Bereiche, die mir als sehr wichtig erschienen sind. Es gibt mehr davon. Aber ich möchte, dass wir verstehen, es gibt eine gewisse Tragik darin, nicht in der Kraft Gottes zu wandeln, wie wir es machen sollten. Ich versuche das mit einem Witz zu verdeutlichen, wie das meine. Da hat so ein Sägewerk, eine Holzfällergesellschaft, die haben einen Holzfäller gesucht per Anzeige und da war ein Bewerber so richtig kräftig und boah, so ein richtiger Mann. Hat sich beworben, man hat ihm gegeben so eine Motorsäge und gesagt, hier, mal probieren, du musst in einem halben Tag 20 Bäume fällen. Und er kam dann nassgefüßt und sagte, sorry, ich habe nur 8 geschafft. Ja, das reicht nicht, sagte der Chef. Ich gebe dir noch mal eine Chance. Geh noch mal morgen, versuch's noch mal. Und der ging hier mit Elan und kam total nassgefüßt, der kroch noch nur noch auf allen Vieren und sagte, ich habe leider nur 12 geschafft. Und der Chef sagte, mal sehen, ob die Motorsäge kaputt ist. Und er schaltete diese Motorsäge an und der Kandidat sagte, was ist das für ein Geräusch? Er hatte die Zeit versucht, ohne Motor zu arbeiten. Das wäre tragisch, liebe Geschwister. Wenn wir als Christen den Alltag überwinden, bewältigen wollen, ohne die Kraft Gottes, die uns verheißen ist. Der Philosoph Friedrich Nietzsche, und jetzt wird etwas ernster, hat festgestellt, die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Und die Wirklichkeit sieht manchmal so aus, dass Christen beherrscht und besiegt bei Sünde sind. Manche sind versklavt an Pornografie oder sinnlose Fernsehsendungen bis spät in die Nacht oder Alkohol oder Drogen oder sexuelle Unreinheit. Manche haben ihre Ehen ruiniert, weil sie jähzornig waren und unversöhnlich. Manche einfach nur weltlich ihr Leben verschwenden. Und die haben überhaupt keine Gedanken daran, Schätze für den Himmel zu sammeln. Manche leben so, dass man wirklich fragen kann, wo bitte schön ist die Kraft Gottes in dem Leben dieser Menschen? Und wisst ihr, sogar Menschen, die sagen, ja, ich habe durch die Kraft Gottes Kranken geheilt und weiß nicht, was für Wunder getan. Wenn man so schaut, wie sie leben, dann merkt man, gerade in Bezug auf Sünde, Heiligkeit, Heiligung, ist keine Kraft da. Die Kraft Gottes für ein geheiligtes Leben. Die Kraft aus der Höhe, um ein Licht und ein Salz zu sein in dieser gefallenen Welt, selbst im Leiden. Diese Kraft wünsche ich für mich, für uns, für diese Gemeinde, liebe Geschwister. Es kommt die Gretchenfrage natürlich, worauf ihr vielleicht schon die ganze Zeit gewartet habt. Aber wo sollen wir diese Kraft suchen? Wo sollen wir sie finden? Wie erfahren wir ein Mehr von der Kraft Gottes in unserem Leben? Wie machen wir das? Ich fange erst damit an, wo wir meiner Meinung nach nicht suchen sollten. Ich meine, wir sollten sie nicht suchen im Chaos. Da gibt es Gemeinden, wo Chaos herrscht, wo Menschen unkontrolliert lachen, weinen, schreien, nach hinten fallen oder ähnliches, wo Chaos herrscht und Durcheinander. Ich würde dort die Kraft Gottes nicht suchen. Weil 1. Korinther 14, 33 sagt, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Such die Kraft Gottes nicht am falschen Ort. Wie sollen wir dann die Kraft Gottes suchen und finden? Epheser Kapitel 1 nochmal, Vers 18 und 19. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erben für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Damit ihr erkennt seine Kraft an uns. Es geht um Erkennen. Es geht um Erkenntnis. Wie kann man etwas besser erkennen? Wie kann man das? Wie könnt ihr besser erkennen, das, was hier geschrieben steht? Indem die näher kommt. Nicht wahr? Näher zu Gott. Erkennen bedeutet, zu Gott näher zu kommen. Jakobus 4, Vers 8 ist ein gewisses Schlüsselwort, wo wir diese Kraft Gottes suchen sollen und vor allem wie wir das machen sollen. Jakobus 4, Vers 8: Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Naht euch zu Gott. Ich möchte, und das ist mein Wunsch heute, dass du und ich, dass wir alle uns Gedanken darüber machen. Was könnte für dich persönlich bedeuten, näher zu Gott, sich Gott zu nahen? Was könnte das für dich persönlich bedeuten? Was möchtest du ändern, um dich Gott zu nahen? Ich kann das nicht für dich beantworten. Möchte aber, dass du das in deinem Herzen bewegst. Wie kann ich näher zu Gott wandeln? Ich kann das nicht für dich beantworten, aber ich kann ein Zeugnis von mir selber weitersagen. Also mich hat dieses Thema sehr beschäftigt. Ist keine bloße Philosophie oder Theologie. Ich habe versucht, mich Gott zu nahen, indem ich, was vielleicht für euch, für den meisten von euch ein alter Hut ist, aber für mich nicht. Denn ich bin ein fürchterlicher Morgenmuffel. Und ich habe versucht, die allerersten Minuten des Tages dem Herrn zu schenken. Eine sogenannte Erstlingsgabe. Früher habe ich gedacht, naja, ich habe viel zu tun heute, mal sehen, ob ich heute Abend Zeit habe für stille Zeit, für Gebet. Und seit einiger Zeit, ich kämpfe erfolgreich, dass sobald an dem Aufstehen die allerersten Minuten des Tages dem Herrn schenke. Auf Knien gehe, meine Bibel lese, dem Herrn lobe und preise und danke, erstmal dafür, dass ich errettet bin. Gibt es einen größeren Grund, Gott dankbar zu sein, als den, dass er dich errettet hat, dass du erlöst bist? Das tue ich an erster Stelle. Morgens. Und dann schütte ich mein Herz aus bei ihm. Und wisst ihr, ich habe entdeckt, was in der Schrift schon längst feststeht, Gott hat Gefühle, Gott freut sich darüber. Ich habe wirklich gemerkt, Gott freut sich darüber, wenn ich ihn aufsuche morgens. Und ich habe mehr Kraft bekommen. Eines Tages bin ich irgendwie noch früher aufgestanden. Und ich habe mich gefragt, wieso stehe ich so früh auf? Und dann habe ich wirklich für meine Verhältnisse, wie gesagt, für dich könnte das ein alter Hut sein. Ich habe wirklich eine halbe Stunde habe ich geschafft, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und hinterher habe ich gedacht, ich fühle mich wirklich gestärkt. Und da kam der Alltag. Alles ging schief. Alles ging daneben. Alles ging, wäre ich die Wände hoch. Aber ich hatte Gelassenheit. Ich wusste, warum der Herr mich früher geweckt hat. Für Gemeinschaft mit ihm. Wie gesagt, das ist ein persönliches Zeugnis, wie ich persönlich mehr Kraft im Alltag mit dem Herrn erfahren habe. Muss nicht das Gleiche für dich sein, aber ich wäre froh und dankbar, und das ist der Sinn meiner Predigt unter anderem, dass du dich fragst, wie kann ich näher zu Gott wandeln? Wie kann ich mich Gott nähern? Naht euch Gott, so naht er sich euch. Das ist das Wunderbare. Wenn wir uns zu ihm nähern, er rennt die halbe Strecke zu uns hin. Möge dir der Heilige Geist das persönlich zeigen. Naht euch Gott und er nahte sich euch. Amen.